Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir wieder in die Psalmen einsteigen können. Die Psalmen, so ein faszinierendes Buch mitten in der Bibel. Ein ganzes Quartal wird uns das beschäftigen noch. Und heute geht es darum, der Herr hört und errettet. Ich bin schon gespannt, was wir in der Runde da herausfinden werden. Ich bin hier mit Thomas Eisner, Agnessa Kutschbach, Alejandro Bollenweber und Joni Laguno. Und ja, wir wollen das Gespräch mit einem Gebet auch bewusst unter den Segen Gottes stellen. Lieber Vater im Himmel, wir lesen Texte, die Menschen verfasst haben, die mit dir in einer engen Verbindung standen und dich gut kannten und die von dir auch dazu inspiriert wurden. Diese Texte leben über die Jahrtausende und sprechen zu uns. Und wir bitten dich, dass du uns auch erleuchtest und segnest, wenn wir einen genaueren Blick in diese Psalmen, die von dieser Beziehung zeugen, auch heute werfen werden. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen.
Amen.
Ja, möchte keine lange Vorrede machen. Wir wollen gleich in einen Psalm einsteigen, der auch sehr berühmt ist. Psalm 139. Lasst uns da mal hingehen. Psalm 139. Und da, Thomas, würdest du mal die Verse 1 bis 6 lesen und Vers 23. 1 bis 6 erstmal. Psalm 139, Verse 1 bis 6.
Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte.
Dankeschön. Und noch Vers 23?
Ja. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Mhm.
Es beginnt und endet der Psalm praktisch mit diesem Erforschen. Aber wie versteht ihr das? Was heißt das, dass Gott mich erforscht?
Ich finde es hier spannend, weil sich für mich hier gerade die Frage gestellt hat, diese Beobachtung, diese Allwissendheit ein Stück weit von Gott, ist das jetzt für den David hier positiv oder negativ? So, wenn ich quasi von vornherein lese, du verstehst mein Trachten von ferne, den Vers 7, den wir noch nicht gelesen hatten, da kommt der Gedanke, wo sollte ich hingehen? Mhm. Du bist sowieso da. Was ich hier spannend finde, ist, wenn ich mir David als Person in Erinnerung rufe, ist er eine Person, die sehr, sehr ehrlich ist. Und die gleiche Ehrlichkeit findet er bei Gott, auch sich gegenüber.
Ich finde es sehr interessant, dass das Erste, er forscht mich, das ist in der Gegenwart. Und das zweite Mal, wenn er das in Vers 23 heißt, er sagt, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Ja? Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Es hat was damit zu tun, dass Gott das auch in der Zukunft so tun soll. Ja? Und es ist manchmal für uns Menschen, es ist irrsinnig schwer, jemanden wirklich zu kennen. Es gibt auch oft Situationen, wo man denkt, ich kenne die Person und ich erkenne sie aber nicht wieder, weil sie Dinge gemacht hat oder gesagt hat, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und hier ist es toll, dass David quasi Gott dazu aufruft und sagt, ich akzeptiere das, dass du mich kennst, ganz kennst und dass du das auch weiterhin machen darfst.
Das heißt, am Ende wird dann eine positive Haltung dazu eingenommen, zu diesem Erforschen. Ja? Mhm.
Thomas. Sogar der Auftrag hier. Ja? Also er stellt nicht nur fest, dass Gott das macht, dass Gott das machen kann, sondern er bittet ihn sogar, er fordert ihn regelrecht dazu auf. Das ist das Ende hier. Ja? So im Imperativ, erforsche, erkenne mich, ja? Prüfe mich. Mich mich fasziniert hier, dass tatsächlich Gott offensichtlich ganz klar in der Lage ist, nicht nur das zu tun, sondern sogar auch unser Innerstes, unsere Gedanken, unsere Gefühle zu kennen.
Mhm. Es ist, finde ich, interessant, dass er am Anfang Gott forschen lässt. Also er bittet Gott, forsche du mal bei mir rein. Ganz ehrlich, ich glaube, ganz viele von uns würden zwiegespaltene Gefühle haben, wenn man von Gott durchleuchtet wird. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sind wir Menschen selber so, wir scannen Menschen, ne, wie sie so drauf sind, und dann weiß ich, okay, was denkt der jetzt von mir? Und was wird wohl Gott von mir denken? Weil der weiß nämlich noch mal mehr, was andere vielleicht gar nicht wissen. Und interessant ist, dass er sich dann aber auch selbst erforscht. Also es soll nicht nur Gott ihn erforschen, sondern er erforscht sich selbst auch. Ab Vers 7 fängt er an, dann nachzudenken, wenn ich irgendwo hingehe, dann überlegt er, ja, ist Gott jetzt auch dabei oder nicht? Und ich finde es extrem spannend, wie der Psalm insgesamt aufgebaut ist, denn er wird von seinen Feinden, von den Blutmännern, heißt es hier, von den Frevlern, wird er ja angeschuldigt. Das ist gerade der Teil, den wir manchmal ganz gerne in diesem Psalm auslassen, was aber nicht sein darf. Denn dass er hier angeschuldigt wird, das sind so diese etwas schwierigen Verse.
Also 19 bis 22.
Genau, ja. da wird eigentlich der historische Hintergrund von diesem Psalm gezeigt, warum überhaupt der Psalm da ist. Denn die beschuldigen ihn und er fragt sich, bin ich wirklich schuldig? Und dann kommt er zu Gott und sagt, Gott, bitte, schau mal bitte mal bei mir rein. Und dann sagt er, schau du bei mir rein, erforsch du mich. Und da bin ich manchmal zwiegespalten, weil ganz ehrlich, wenn ich dann so Vers 5 lese, von allen Seiten umgibst du mich. Das ist so, ja, ein bisschen Bedrängnis, ein bisschen Sicherheit, aber was ist es jetzt, ne? Und das Beeindruckende finde ich, dass es später von einer Bedrängnis hin zu einer Sicherheit kommt. Und ganz zum Schluss eben, dieser Vers 23, da forscht dann David nicht mehr über sich selbst, sondern da lässt er nur noch Gott forschen, denn er weiß, Gott weiß es ganz genau. Mhm. Und da finde ich, ist es beeindruckend, weil wir manchmal Menschen uns selber ja auch unsicher sind, weil wir seit Garten Eden fliehen. Wir fliehen vor Gott, weil wir Angst haben vor ihm. Aber wenn wir uns an Jesus Christus halten, weil Jesus weiß, was in unserem Herzen ist, dann kennt er mein Herz und dann bin ich sicher, dann habe ich Hoffnung und auch in der Gegenwart Gottes. Mhm.
Ja, ganz interessant, was man hier alles auch existenziell rausnehmen kann. Vielleicht können wir das gleich mal lesen, diesen Abschnitt des Fliehens, oder der so beginnt von Vers 7 bis 12. Agnessa, könntest du da mal weitermachen?
Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht.
Woher kommt das? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, dass der Mensch diesen Impuls hat, vor Gott zu fliehen und sich diesem suchenden Blick Gottes auch zu entziehen.
Ich finde ganz spannend, der Gedanke des Vertrauens, gekoppelt mit der Angst, die Wechselwirkung. Und wo du es gerade vorhin angesprochen hast, Alejandro, seit Eden, seit diesem Bruch in der Gott-Mensch-Beziehung und dann im erweiterten Sinne zwischen der Mensch-Mensch-Beziehung, ist Vertrauen schön, aber nicht immer Standard. Und je nachdem, wie eine Person Vertrauen erlebt oder auch Misstrauen erlebt hat, Vertrauensverlust, ist das so eine Sache mit diesem, fühle ich mich jetzt hier sicher? Was ich spannend finde hier ist, wie das sprachlich gemacht wird mit diesen Gegensatzpaaren, hat ja vorher schon angefangen, dass hier Finsternis und Licht ist. Und da kommt wieder für mich dieser selbe Gedanke auf, vor meiner Frau zum Beispiel, habe ich gar keinen Stress, wenn sie mich mal richtig durchleuchtet. Manchmal frage ich sie auch danach, weil ich einfach gewisse, wie nennt man das, tote Winkel habe, die ich entweder manchmal nicht sehen kann und auch oft nicht sehen will. Weil das so die typischen Sachen sind, die ich nicht sehen will bei mir. Bei anderen Personen wiederum würde ich sagen, na, das musst du jetzt nicht unbedingt wissen, rein emotional gesehen. Hier offensichtlich fühlt sich David ein Stück weit frei, dass Gott das bei ihm macht. Das klingt recht positiv am Ende.
Ich finde Vers 10 so interessant. Ich meine, er sagt hier, er geht mehrere Gedankenkonstrukte durch, was er machen könnte, wo er vor Gott hinfliehen könnte. Und trotzdem sagt er in Vers 10, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und das klingt wieder mal so positiv für mich, so dass ich weiß, ich kann Gott nicht entfliehen und das finde ich gut so. Wie ein kleines Kind, was weiß, okay, ich kann hier am Spielplatz mich frei bewegen und wenn es brenzlig wird, ist Papa, Mama da, die mich dann festhalten können.
Also doch dann zu einer Geborgenheit zu finden und zu einem Vertrauen und tatsächlich vielleicht sogar zu dem Wunsch, so erkannt zu werden und diese Nähe zu erleben.
Ist ein Stück weit auch stressfrei, weil, gut, das kann jetzt gesellschaftsbedingt mehr oder weniger stark ausfallen, dieses, ich muss ein Auftreten wahren. Das muss ja nicht immer schlecht sein, aber es kann durchaus passieren, dass man sich denkt, ich muss immer leisten, was auch immer. Wenn die Gesellschaft um einem herum das auch forciert und dann aber mal sagen zu können, boah, ich darf jetzt mal sein. Ja. Weniger mit diesem, das ist eine Entschuldigung, ich kann so sein, wie ich bin, auch mit meinen Ecken und Kanten, die dürfen ruhig bleiben, aber mehr dieses überhaupt erstmal ankommen bei einer Person, wo ich ganz stressfrei sagen kann, du kennst mich, du weißt es, gibt es wahrscheinlich nicht so viele Personen, die man so hat. Von all denen, die man so im Alltag trifft.
Ja, und jeder Mensch wird einen doch irgendwann mal enttäuschen in dieser Sache. Und hier eben nicht. Lesen wir das vielleicht noch weiter. Da kommt noch ein Aspekt zusätzlich rein. Alejandro, von Verse 13 bis 18, bitte.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Ja, einfach wunderschön.
Ich finde es interessant bei dir. Du hast gerade im Vers 17 gelesen, wie schwer sind mir deine Gedanken, oh Gott. In der Schlachterübersetzung steht, wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott. Das, glaube ich, ja, das hat ein bisschen für mich einen anderen Beigeschmack. Wenn etwas schwer ist, hat es was mit Bürde zu tun, irgendwo mit Anstrengung, aber kostbar, das ist etwas, was man haben möchte, ja, so was quasi, man schätzt.
Vielleicht ist es eher so in der Luther-Übersetzung, wie gewichtig, ja, wie bedeutsam sind sie. Wenn ich das jetzt so lese, also wenn man die Bibel meistens so für sich persönlich liest, dann fallen einem wieder neue Sachen auf. Aber ich finde es einfach toll, weil hier ist interessant, dass er am Ende in diesem Abschnitt plötzlich von Gottes Gedanken spricht. Am Anfang des Psalmes, in Vers 2, da sagt er, Gott, prüfe du mich, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Und jetzt auf einmal geht der Fokus auf Gottes Gedanken über. Und so in dem, was wir bisher gelesen hatten, wir hatten oben noch so Vers 8 und 9, da hatten wir so gesehen, er flieht eher noch vor Gott und findet dann trotzdem Trost in seiner Hand. Da hatten wir gerade vorhin das angesprochen. Und da ist noch so ein bisschen diese Spannung zwischen diesen ein bisschen, Gott durchschaut mich, ich fühle mich manchmal so oder so in seiner Gegenwart. Aber dann ab Vers 13 ist es die Bedrängnis, die ist weg. Es ist eine absolute Geborgenheit in sich. Es ist nur noch positiv. Das heißt, im Verlauf dieses Gebets, ja, das ist ja eigentlich so ein Bitten, ja, ein Bittgebet, was am Ende dann zusammengefasst wird, aber er dringt immer mehr durch zu dieser Zuwendung Gottes, zu diesem Geborgensein in Gott. Und er findet das dadurch heraus, dass er auf die Schöpfung schaut, weil er sieht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn so wunderbar gemacht. Ich bin so wunderbar. Das ist deine Absicht mit mir. Deswegen, wenn die Frevler da alle gegen ihn sprechen, dann ist das eigentlich eine Beschuldigung direkt gegen Gott. Weil die sich gegen die Schöpfung Gottes
wenden. Er holt sich auch so Wert und Bestätigung bei Gott.
Ja, und wie wertvoll wir sind in seinen Augen. Und wenn ich darin ruhen kann und weiß, hey, ja, es stimmt. Also wenn ich auf mich blicke, ganz ehrlich, manchmal würde ich mich, unser Herz beschuldigt uns selbst manchmal. Aber wenn ich auf Gott schaue und weiß, in Christus sieht er mich anders. Was für eine Geborgenheit. Das sind seine Gedanken über mich. Was für ein Halt, was für eine Ruhe.
in so einem Bewusstsein zu leben, ist einfach wunderbar. Ja, ja. Also dieser Psalm, da können wir wirklich Gewinn mitnehmen. Und interessant ist dann auch besonders diese letzten zwei Verse, die die Gedanken einerseits des Erforschens und dann auch diese Bitte um Wegweisung. Wenn Gott mich so genau kennt, meinen Anfang kennt, wo ich noch nicht mal geboren war und meine alle Tage in sein Buch geschrieben sind, dann muss ich mich auch seiner Wegweisung und Führung anvertrauen. Ja. Ja, wir könnten da sicherlich noch viel länger jetzt bei diesem Psalm verweilen. Ich möchte trotzdem einen Schritt weiter gehen. Wir kommen jetzt zu Psalmen, die einen anderen Aspekt ansprechen. Und da würde ich mal darum bitten, Jonathan, ob du Psalm 40, Verse 2 bis 4 und Thomas, Psalm 50, Vers 15, den kennen viele. Und du bitte Psalm 55, Vers 23, Agnessa. Mhm.
Mhm. 40,
dann hören wir uns mal an, Psalm 40, Verse 2 bis 4, bitte.
Einfach loslegen?
Ja.
Okay. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte fest gemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Mhm.
Dankeschön. Psalm 50, 15.
50, 15, ja. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren.
Die sogenannte Telefonnummer Gottes, ja? Psalm 55, Vers 23.
Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Wunderschön vertont von Mendelssohn. Da haben wir also drei sehr bekannte Psalmaussagen. Und meine Frage dazu ist, habt ihr etwas in dieser Art, wie das der Psalmschreiber hier beschreibt, schon mal selber erlebt? Dass man Gott angerufen hat in der Not oder dass man aus Schlick und Schlamm rausgezogen wurde, dass aus Klage ein Lob wurde. Könnt ihr euch da an Erfahrungen erinnern, wo ihr hier anknüpfen könnt selber an diese Psalmen?
Etwas, wo ich das emotional so richtig mal mitbekommen habe, ist im Zuge oder im Verlauf dessen, dass mein Bruder gestorben ist und das mit einem Verkehrsunfall zu tun hatte, war in mir das Vertrauen in Verkehrsmittel emotional gesehen, nicht kognitiv, emotional gesehen, richtig erschüttert. Kommt immer wieder noch vor. Und da habe ich es mir dann irgendwann zu einer Regel gemacht, wenn ich selbst quasi ein Kraftfahrzeug führe, egal welches, in dieser Zeit auch, dass ich, egal welcher Termin ist und ich mich an Steuer setze und merke, ich kann das nicht, dann gehe ich zurück, dann gehe ich in mein, damals war ich noch Student, in mein kleines Zimmer und lege das Gott vor. Es geht so ein bisschen auch in Richtung Angstzustände. Mhm. Und dort dann zu merken, jetzt nach Monaten, dass ich überhaupt wieder in Fahrzeuge einsteigen kann, ohne jedes Mal an das zu denken, was die Statistiken sagen. Also statistisch gesehen ist das Auto jetzt nicht so das Beste. Dann gehe ich lieber fliegen, auch wenn das dann tragischer enden kann. Da wieder Vertrauen in Alltägliches zu gewinnen, ist noch eine Arbeit, aber ich bin einen bedeutenden Schritt weitergekommen und das hat genau hiermit zu tun, dass ich Gott das ungefiltert vorgegeben habe. Gesagt habe, ich kann das nicht, wie soll ich meine Angst da ändern? Mhm. Ich kann mir nichts Neues antrainieren, dass da sich was im Herzen ändert, aber das ist wie wenn ein Stein, ein ganzer Fels vom Herzen fällt.
Kann man sich so einen Psalm auch berufen, richtig, in solchen Situationen.
Ich bin in den letzten 1,5 Jahren 3-mal operiert worden. Davor bin ich nie in meinem Leben operiert worden. Und warum das alles passiert ist, ich habe mir diese Frage ganz oft gestellt. Und in der Zwischenzeit sind wir als Familie umgezogen. Und es gab so viele Umbrüche in diesen letzten Monaten bei uns in der Familie. Und ja, und ich war dann wirklich an so einem Punkt, man ist dann irgendwann am Ende. Ja, und ich bin eigentlich so froh über eben auch Psalmen, die mich aus diesen Situationen rausgeholt haben. Und gerade auch die ersten Psalmen, ja, die immer wieder sagen, Gott, du hörst mein Gebet, du hörst mein Schreien. Und ich war echt überrascht, wie viele Psalmen es gibt, die wirklich Gottes richtig um die Ohren werfen, aber ordentlich. Und irgendwie habe ich mich so identifizieren können damit. Und da dachte ich mir, ich finde es genial, dass das nicht eigentlich, dass das nicht Texte sind, die so schön ausgeschmückt und verblümt sind und die ein bisschen kritisch sind und wo Leute richtig emotional mal draufhauen, dass die irgendwie rausgenommen sind. Nein, die gehören genauso zum Leben dazu. Und irgendwie habe ich gemerkt, hey, verschwende nicht deinen Ärger, verschwende nicht deinen Frust und Zorn, sondern bring ihn einfach vor Gott und er hört es und er ist der, der dich dann zur Ruhe bringt. Und ich durfte das an ganz vielen, durch ganz viele Psalmen lernen und dadurch auch Gott neu kennenlernen. Und das war für mich eine besondere Erfahrung, gerade auch im Leid oder in schwierigen Situationen.
Genau diese Stellen in den Psalmen, die liest man ja so gerne, weil das so Alltagssituationen sind. Ja. Man kommt immer wieder an seine Grenzen, sei es Konflikte oder Schwierigkeiten oder vor Entscheidungen, vor denen man steht. Oder man hat vielleicht eine Entscheidung getroffen und dann kommen noch größere Probleme. Das tut so gut zu wissen, Gott ist da. Er sieht das alles und man ist nicht allein und Gott fängt einen auf und Gott führt einen durch. Und Gott hat schon einen Plan, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen. Das sind so das macht die Psalmen so, ja, so praktisch und, und so lebendig auch.
Ja, ich glaube, Entschuldigung.
Gott rettet dich nicht jedes Mal aus der Situation so sichtbar für dich, dass du jetzt sagst, okay, ich bitte jetzt um Heilung zum Beispiel oder um Genesung und das trifft sofort ein, ja. Und trotzdem ist das wahr. Die Psalmen und man ist in Gott geborgen und ich glaube, dass du einfach mit einer ganz, ganz anderen Einstellung an deine Probleme und Schwierigkeiten herangehst, wie wenn du das nicht hast, wenn du nicht diese Geborgenheit in Gott weißt. Ja? Es gibt Dinge, die wir nicht in unserem Leben beeinflussen können, zum Beispiel Gesundheit kannst du relativ schlecht beeinflussen. Was machst du mit deinen Kindern, wenn du dein Bestes gegeben hast, alles in sie hineingesteckt hast, was ging und sie sich dann doch anders entscheiden, aufgrund von Freunden, Umständen oder weiß ich was, was machst du dann? Und das kannst du dann nicht einfach, ja, ich habe gebetet und Gott hat mein Gebet jetzt sofort erhört und das Kind ist wieder jetzt in der Pubertät normal geworden, ja. Schön wäre es, wenn das tatsächlich so, ja, wenn das immer so wäre. Und ja, trotzdem ist es, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl, wenn du als Eltern weißt, ich kann die Sachen bei Gott abgeben und Gott hört mich, Gott erhört mein Gebet auch und ich bin nicht allein, ich muss nicht jetzt das Problem alleine lösen.
Ja, diese Geborgenheit einfach auch. Ne? Lesen wir einen Psalm, der das auch noch ergänzt und vertieft. Alejandro, könntest du mal Psalm 121 lesen, die 8 Verse?
Das ist ein sehr schöner Text. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deine rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt morgens diesen Psalm gelesen und dann, was mache ich mit so einem Psalm eigentlich? Wie kann ich den wirklich für mich nutzbar machen, außer ihn einfach nur zu lesen? Wie macht ihr das?
Also prinzipiell, wenn ich morgens aufwache, Ich rufe mir voll gerne die Psalmen in Erinnerung. Also ich habe mal hier den einen Vers oder Abschnitt auswendig gelernt oder mal einen ganzen Psalm. Manche sind ja auch gar nicht so lang. Und ich gehe dann einfach in mein Zimmer, in mein Büro und werde einfach still und fange den Tag einfach mit Ruhe an. Und wenn dann solche Texte auch wie dieser in meine Gedanken kommen, dann verbinden sich meine Alltagssituation, wo ich gerade drin stecke. Das verbindet sich irgendwie mit den Worten, die hier in einem Psalm drin stecken. Und der Psalm selber gibt mir eigentlich die Worte, mit denen ich mich dann an Gott, zu Gott hinwende. Also dieser Psalm ist ja voll mit einem Zuspruch, dass in der Zukunft Gott deinen Weg, dass er dich begleiten wird auf diesem Weg. Ja? Und auch wenn Herausforderungen kommen, ist auch die Rede, vertraue. Und hier kommen verschiedene Begriffe. Ich meine, 6-mal das Wort behüten, 5-mal das Wort Herr. Und dein Eingang und Ausgang, also wenn du auf Reisen bist, ja, das ist ja einer, der hier unterwegs ist, ein Pilger Richtung Jerusalem. Und er ist auf dem Weg dorthin und wird dann auch irgendwann zurückkehren, heißt es am Ende. Und wir gehen jeden Tag zur Arbeit, wir gehen jeden Tag unseren Sachen nach. Und wenn ich morgens mir das bewusst mache, Gott, du bist bei mir, auch wenn Herausforderungen kommen, darauf vertraue ich. Und diese Worte dann sich irgendwie, die jetzt, verbinden sich mit dem Alltag dann. Ja.
Das sind jetzt mehrere Sachen, also dass man auswendig lernt vielleicht das, und das so mit Alltagssituationen verbindet, sich darin wiederfindet.
Bei mir ist das Erleben noch dazu gekommen. Das ist jetzt hier ganz dankbar, weil der Psalm Bilder aus der Natur bemüht. Und in irgendeiner Form hat man entweder direkt oder vielleicht mit einem kurzen Spaziergang oder einer kurzen Autofahrt Zugang zur Natur. Ich denke jetzt dran, zur Wintersaison ist eins meiner großen Hobbys, auch wenn es teurer geworden ist, das Skifahren oder Snowboarden. Und dort in den Bergen zu stehen, ist für mich, jemand, der in Nordhessen aufgewachsen ist, immer noch ein Highlight. Das war früher maximal einmal im Jahr möglich. Bedeutet, wenn ich Berge sehe, macht das was mit mir. Einfach, weil du merkst, entweder gehst du den Berg selbst hoch oder allein, dass du mit dem Lift hochgefahren wirst und dann sitze ich dort. Und was ich gerne mache, ist beim Liftfahren zu sehen, gibt es irgendwo rechts und links Plätze, wo ich anhalten kann und einen Ausblick habe. Je nach Skigebiet gibt es das durchaus. Und ich war im vergangenen Winter in Obertorn und habe dann einfach mein Tee mitgenommen. Im Rucksack habe ich oben hingesetzt und habe mir diese Berge angeschaut und habe tatsächlich mich an die Psalme erinnert. Tal des Todesschattens, Psalm 23, weil du es genau gesehen hast. Das war einmal dunkles Tal, einfach durch die Sonneneinstrahlung schon schattig und oben aber noch die Sonne. Und da gibt es dieses eine Lied, auf Deutsch übersetzt, der Gott sozusagen auf den Berggipfeln ist auch derselbe Gott in den Tälern. Und das zu erleben, Erde, Himmel, wenn man rausgeht, hat man das meistens, eines von beiden oder beides.
Und die Augen aufheben sich zu den Bergen. Ja. Das ist hier so direkte Anknüpfung.
Wir haben hier erneut diese wunderschöne Verheißung, dass Gott bei uns ist. Das hat dieser Psalmschreiber erlebt, das hat er erfahren, darum gibt er diese Erfahrung gerne weiter. Und wenn wir anfangen, auch diesen Psalm so zu beten, dann dürfen wir das genauso auch erleben, in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, dass Gott bei uns ist. Weil die Frage, woher wir Hilfe bekommen, ist ja auch eine ganz praktische Frage für uns im Alltag. Wir brauchen ja Hilfe. Wie weit reicht denn schon unsere Kraft? Und er vertraut darauf, dass Gott ihm hilft und dass Gott ihn beschützt und dass Gott ihn ans Ziel bringt.
Die Psalmen können uns dann auch dazu einladen, direkt mit Gott ins Gespräch zu kommen. Sie regen uns die ganze Zeit an, wie man auch beten kann. Und da ist so viel drin, auch in jedem einzelnen Psalm. Sehr schön.
Ich finde das auch so schön, dass da in Vers 4, der sagt, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Also das ist so eine Sache, die so ganz anders ist als bei uns Menschen. Wir brauchen die Ruhe und keiner kann permanent aufbleiben. Das geht nicht. Und hier ist jemand, der tatsächlich das kann. Der, egal was du tust, er hat ein Auge auf dich.
Lesen wir noch ein paar andere Psalmausschnitte dazu. Und ich verteile mal wieder ein paar Leseaufträge. Jonathan, könntest du Psalm 17, Vers 8 lesen? Alejandro, Psalm 31, Verse 2 bis 6. Und Agnessa, Psalm 91, Verse 1 bis 7. Dann schauen wir mal, was wir da rausnehmen. Also Psalm 17, Vers 8.
Psalm 17, Vers 8.
Psalm 17, Vers 8.
Wie folgt: Bewahre mich wie den Augapfel, verbirg mich im Schatten deiner Flügel.
Psalm 31.
Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Dankeschön. Und Psalm 91, Verse 1 bis 7, bitte.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeilen, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Mhm.
Hier werden einige Bilder bemüht, um ja, diese Zuflucht bei Gott auszudrücken. Vielleicht kann jeder mal ein so ein Bild nennen und ganz kurz in ein oder zwei Sätzen sagen, was dieses Bild eigentlich ausdrückt. Können wir die nochmal so zusammentragen?
Also in Vers 1 ist ja hier von einem Schirm die Rede, zumindest die Schlachterbibel sagt es so. Mhm. Im Zusammenhang habe ich ja den Eindruck, es geht hier mehr um einen Flügel, vielleicht so wie man sich das vorstellt bei einer Hennin, die ihre Küken sammelt. Mhm. Und dann darunter auch, also im Vers 4 zum Beispiel, ja, er wird dich mit seinen Fittichen decken, eigentlich ganz klar dieses Bild. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen, seine Treue ist Schirm und Schild. Also es geht ja hier um dieses Bild, dass ein Muttervogel quasi die Küken bewahrt.
Ein Schutzschirm.
Ein Schutzschirm, genau. Mhm.
Durch die Flügel. Ist euch noch ein anderes Bild aufgefallen?
In Vers 2 hat man ganz eindeutig die Burg als Schutzwall gegen all jegliche Bedrohung. Mhm. Die Burg hat ja die Funktion gehabt, dass sobald ein Krieg oder irgendwelche Räuber gekommen sind, dass sich nicht nur die Bewohner der Burganlage, sondern auch die Leute von außen, die in den unmittelbaren Dörfern gelebt haben, dass sie sich in diese Burg geflüchtet haben und dort tatsächlich auch Schutz gehabt haben und auch jahrelang ausgeharrt.
Eine feste Burg ist unser Gott. Mhm. Ja? Kommt letztlich auch aus der Welt der Psalmen. Ja.
Der Gedanke des Gott-Nahseins und Wertvollseins kam in dem Bild vom Bewahre mich wie den Augapfel vor. Ein sehr, sehr sensibles Organ, ja. Und sehr, sehr wichtig für die Existenz. Ohne das Sehvermögen geht einem vieles ab, ist vieles nicht möglich. Und gepaart eben, also die Nähe, Augapfel, etwas, was ganz zentral ist. Und da wird es verglichen mit dem, ich bin der Augapfel Gottes. Mit anderen Worten, ich bin Gott unglaublich wichtig und zentral. Mhm. Nicht irgendwie so, irgendeiner Gordon passt schon, wenn das mal nicht da ist oder so. Und dann wieder auch das Bild mit dem Schatten deiner Flügel. Mhm. Schutz, ja. Und Nähe.
Was ich interessant finde, ist, dieser Psalm 91, der ist so in zwei Teile geteilt. Ja, der eine Teil, der geht bis Vers 8 und der zweite Teil beginnt im Vers 9. Und eigentlich ist der zweite Teil so eine Art Wiederholung vom ersten Teil. Und manche, die diese Psalmen hier genau untersucht haben, die sagen, das ist einer, der aus einem Krieg kommt, auf der Flucht ist und der Zuflucht sucht, an dem einzigen Ort, wo er Zuflucht finden kann, nämlich in Jerusalem, sprich unter den Flügeln Gottes, sprich wie bei der Bundeslade die Flügel in der Gegenwart des Heiligen Gottes, die Burg Jerusalem, die Gegenwart Gottes, wo er Schatten und Schirm findet und wo er dann vor diesem Krieg und von diesen ganzen Unruhen zur Ruhe kommt und dann quasi einschläft in dieser Ruhe und am nächsten Morgen wacht er auf, dann ist das quasi der zweite Teil von diesem Psalm ab Vers 9. Und was ich halt faszinierend finde, ist, dass dieser zweite Teil, der endet dann quasi mit einer Zusammenfassung. Und das ist dann ab Vers 14. Und da wird ausgedrückt, was für eine innige Beziehung dieser Mensch, der hier zu Gott hinflüchtet, mit diesem Gott hat. Und hier redet Gott jetzt. Und Gott sagt, er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören und will ihn segnen, ja, und will ihm mein Heil zeigen. Und wenn ich das so zum Schluss sehe, Gott will diesem Menschen sein Heil zeigen, der heute sich auf die Suche macht nach diesem lebendigen Gott, der wird das Heil finden und das Heil ist Jesus Christus. Bei ihm finden wir das, was die Menschen in Jerusalem gesucht haben, nämlich
wirklich
Schutz,
Zuflucht und
Geborgenheit.
Schutz.
Ja. Mhm. Und das ist unser Herr Jesus. Unsere Erlösung, das Heil, Jeshua. Mhm.
Ja, wir haben ja hier jetzt Psalmen gelesen, die diesen Schutz ausdrücken. Ich nehme nochmal Bezug auf Psalm 121. Der Herr behütet dich auf allen deinen Wegen. Er behütet dich vor allem Übel, vor der Sonne, vor dem Mond. Und hier auch in Psalm 91, sehr berühmt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das sind ja eigentlich fast Verheißungen, kann man sagen. Ja? Nicht nur Wünsche dieses Menschen. Und trotzdem leben wir auf einer Welt, wo auch ich als gläubiger Mensch auch vielleicht nach so einem Morgengebet nicht sicher sein kann, dass mich nicht ein Unfall oder irgendeine Gefahr trifft. Wie gehen wir mit dieser Spannung um, dass Gott uns in gewisser Hinsicht ja nicht vor jedem Übel dieser Welt behütet oder immer es nur andere treffen lässt und nicht uns?
Da kommt für mich wieder der Gedanke, der mir vorher schon gekommen ist, auf, und zwar das Vertrauen. Ich habe unlängst während des Sportmachens einen Podcast gehört, da ging es generell um Vertrauen aus der psychologischen Perspektive. Was ist es, wie entsteht es, wie kann es wiedergewonnen werden? Und dort wurde eine Verbindung aufgemacht zwischen dem Bedürfnis nach Kontrolle und dem Maß, wie ich quasi einer anderen Person vertrauen kann, mir selbst auch. Und ein Stück weit ist da eine Korrelation zwischen weniger Vertrauen, kommt dann Angst raus, Unsicherheit, und dann kann es sein, dass ich das durch Kontrolle versuche, entgegenzuwirken. Ich möchte mich kontrollieren oder andere kontrollieren. Und hier, ich finde es ganz spannend, dass diese Spannung da ist, aber der Psalmschreiber so vertraut über seinen Gott schreibt, dass ich daraus schlussfolgern würde, er hat hier ein gewisses Maß an Vertrauen. Was bedeutet, ich mache mich verletzlich und gebe Kontrolle ab. Hier aber in dem Fall nicht an einen Menschen, der mich leider auch enttäuschen kann, sondern, was du vorhin gesagt hattest, an einen Gott, der mich mit Ansage und geprüft durch die Jahrhunderte, Jahrtausende nicht enttäuscht. Da muss ich sagen, das motiviert mich, Zeit mit diesem Gott zu verbringen, weil durch Zeit Vertrauen wachsen kann.
Na, ich finde es interessant, es wird ja dir nirgendwo hier verheißen, dass du komplett unbescholten immer durchkommst. Wenn man zum Beispiel den Vers 5 oder 6 liest, ja, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Stecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Also da ist ja die Gefahr da. Die Gefahr ist reell da. Und trotzdem sagt der Gott dann, ich will ihn beschützen und behüten und ich will bei ihm in der Not sein, wenn man den Vers 15 sich anschaut. Und das ist das für mich das Entscheidende. Nicht, dass das, ich glaube, das ist dann so ein zu schönes Bild. Wir sind nicht mehr im Paradies. Wir müssen mit der Sünde leben. Wir leben hier auf der Welt und es gibt dann Widersacher. Und natürlich möchte Gott nicht, dass wir irgendwie Schwierigkeiten haben und geprüft werden und dass wir Leid erfahren, das sicher nicht. Aber weil wir in dieser sündigen Welt leben, ist es nun mal der Ist-Zustand. Und wir haben aber die Zusicherung von Gott, dass er bei uns sein wird in der Not. Und das ist eine ganz, ganz andere Prämisse, wie wenn ich alleine mit Sachen fertig werden muss.
Oder wenn ich eben naiv davon ausgehe, dass mich ja keine Not und kein Schrecken befallen können. Wobei wir doch immer mit einer gewissen Überraschung reagieren, wenn eben doch etwas ist.
Ja. Ich meine, genau aus diesem Psalm zitiert ja Satan. Als Jesus damit versucht, er kann sich doch runterstürzen von der Zinne des Tempels, auf den er ihn da gerade gebracht hat. Und Jesus ihn darauf hinweist, man soll Gott nicht versuchen. Natürlich haben wir diese Verheißung und es gibt auch Beispiele, wo diese Verheißung auch stattgefunden hat. Ein Buch hat ja diesen Titel, ne? Wenn 1000 fallen zu deiner Seite. Und wir erleben das vielleicht oft jeden Tag und kriegen das gar nicht so mit, ja? Wenn man da im Verkehr unterwegs ist oder längere Reisen macht, was da nicht alles schief gehen könnte. Und doch hat Gott uns wahrscheinlich immer wieder bewahrt. Sonst würden wir jetzt nicht so unversehrt hier sitzen. Und wenn es dann doch mal passiert, ist dann schnell mal die Frage da, wieso und warum? Und dann kommen die Zweifel. Es ist nicht verheißen, dass uns nichts zustößt. Jesus Christus selber, was hat er an Leid erfahren? Und am Ende sein Leben gegeben. Auch da kann man nicht sagen, hier, er war deswegen an Sünde schuldig oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, die Bibel bestätigt immer wieder, dass er keine Sünde hatte. Und dass ihn hier, das, was er da auf sich genommen hat, er unsere Schuld war, weswegen er gelitten hat. Ja. Aber ich sehe diese Verheißung, die gibt es auf jeden Fall. Und in diesem Zusammenhang sehe ich eben auch eher so diese Verheißung, selbst wenn andere durch die Herausforderungen und Schwierigkeiten vielleicht dann in dieser Versuchung stehen, sich von Gott abzusagen und sich von Gott zu lösen. Diesen Weg müssen wir nicht gehen, sondern wir dürfen dranbleiben, so wie es ja auch hier steht, ganz am Ende dann ja, dass wir den Herrn trotz allem als unsere Burg und als unseren Schirm und als unsere Zuflucht wählen.
Das erinnert mich an den Text, wo Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mhm. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft, weil es am Ende darauf ankommt, was er für mich getan hat. Und das gibt mir einen so unglaublichen Halt, auch im Leid. Und für so viele Menschen in dieser Welt, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie wir hier im Westen, in Europa, weil wir einen Standard haben, aber die auch wenig haben und viel leiden und viel Schlimmes erleiden müssen, aber die einen solchen Trost haben in Jesus Christus, weil das alles ist, was zählt in dieser Welt.
Mir helfen diese Psalmen ungemein, weil ich ein Mensch bin, der gerne Sachen unter Kontrolle hat. Und ich habe einen sehr, sehr mobilen Sohnemann. Und ich will nicht wissen, wie viele Schutzengel allein auf ihn aufpassen und wie viele Überstunden sie schon geleistet haben. Weil einfach, da ist manchmal der Gedanke, ich erlebe was Tolles, viel größer als die Umsicht und Vorsicht.
Das Gefahrenbewusstsein.
Und für mich war das so eine Sache, ihn loszulassen und alleine fahren zu lassen auf eine Jugendfreizeit, Sportfreizeit. Ich habe mir das Angebot angeschaut und ich habe schon gesehen, okay, sie gehen segeln, sie gehen das. Ob sich mein Sohnemann tatsächlich an alle Anweisungen halten wird, weil er überschätzt sich doch mal dann gerne und das ist, und ich bin nicht da, ich kann das, und ich kann ja von den Leitern auch nicht verlangen, dass sie rund um die Uhr ihn dann beobachten und schauen, ob er vielleicht Hilfe brauchen würde und so. Mhm. Und das hat mir dann aber irgendwie Ruhe gegeben, wo ich mir gedacht habe, naja, wir haben einen Gott, zu dem kann ich beten und er kann auf ihn so viel besser aufpassen, als ich es jemals könnte und er hat das jetzt all die Jahre gemacht. Er wird es auch weiterhin tun.
Ganz praktische Beispiele auch aus unserem Alltag und wie sich das mit dem Psalm verbindet. Und das gebe ich jetzt auch weiter an alle Zuhörer und Zuseher. Welcher Psalm hat in deinem Leben schon in einer bestimmten Situation dich ganz besonders angesprochen? Wo hast du Errettung erfahren, als du dich auf einen Psalm berufen hast? Oder wo hat das ganz besonders in dein Leben hineingepasst? Schreib das in die Kommentare. Wir sind schon gespannt, das auch zu lesen und dadurch auch daran Anteil zu nehmen. Wir wollen jetzt noch mit Thomas zusammen beten.
Allmächtiger Gott, beim Lesen der Psalmen dürfen wir staunen, so wie auch die Psalmschreiber selber, über deine Allwissenheit, über deine Allgegenwart, über deine große Gnade und Liebe und dass du uns von allen Seiten umgibst und dass du immer bei uns bist. Oh Herr, bitte stärke unseren Glauben, unser Vertrauen darin, dass wenn wir unterwegs sind, dass du immer bei uns bist. Ja, du bist Immanuel, Gott mit uns. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.